Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler, dem Autopapst. Hallo Andreas.
Hat sich eine neue Eintrittskarte gekauft. Ein Busticket.
Bitte nach hinten durchgehen.
Ja.
Diese Sendung starten wir den Heiligen Krieg. Wahrscheinlich sind fast alle Argumente eh schon ausgetauscht. Wir tauschen trotzdem ein paar aus.
Aber noch nicht von jedem.
Ne? Genau. Ja. Elektromobilität.
Ach, ich kann es gar nicht mehr hören.
Oder? Ich kann es gar nicht oft genug hören, weil ich finde Elektroautofahren wirklich geil.
Ja, das also, ist ja zweifellos.
Ist, ja, wenn man sich ein Elektroauto, also ich will mir ein Elektroauto kaufen.
Ja.
So. Weil finde ich geil. Also ja. Ich habe hier von so, mir so ein BMWchen mal geliehen, hier vom DriveNow.
Ja.
Fand ich toll. Ist die Zeit schon reif, sich ein Elektroauto zu kaufen? Oder soll ich erstmal gucken, ob ich schon reif bin, ein Elektroauto zu kaufen?
Ich glaube, letzteres.
Ja.
Man muss sich selber erstmal prüfen. Was ist man denn für ein Typ eigentlich?
Ja.
Ja, ist man so ein E-Auto-Typ oder sollte man besser Fußgänger bleiben oder vielleicht doch besser V8 mit Vergaser fahren?
Das heißt, ich find's geil, ist kein hinreichendes Kriterium?
Naja, man kann ja finanziell etwas flexibler als andere sein und dann stellt man sich eben so ein Ding auch noch hin.
Okay.
Ja? Zusätzlich zur Harley und den Buggy und dem Campingbus.
Buggy, du bist auch alt.
Ja. Buggy. Nee, Buggy ist der für die Zwillinge.
Ach, das mal, ich dachte, du meinst den Buggy, so den Beach-Buggy, weißt du,
auch
diese
auch.
VW.
Den Imp.
Imp hieß der?
Imp, ja.
Imp, okay.
Ja.
Gibt es die eigentlich nur, wenn die noch hergestellt
werden? Nein, das war ja die Ur-Buggys. Wir springen thematisch wieder.
Ja, ja. Ist doch,
aber der Ur-Buggy war Mr. Meyer, also ein deutschstämmiger Ami, der hat sich so einen Käfer zur Brust genommen und hat da 20 Zentimeter aus dem Fahrgestell rausgemacht, also den Radstand verkürzt und da so eine GFK-Karosse raufgesetzt und natürlich einen Porsche-Motor eingebaut vom 356er und die Kiste ging richtig gut.
Ach, die waren auch noch schnell. Ich dachte, die waren einfach nur irgendwie hübsch.
Ja, die waren natürlich schnell im Verhältnis, weil die Karosserie wog ja bloß einen Bruchteil von dem, was das Käferhäuschen gewogen hat. Und dann eben dicke Walzen rauf, dann konnten sie damit im Sand schön spielen.
Würde mich nicht wundern, wenn es irgendwen gibt, der sowas auch jetzt in Elektro umbaut. Weil es gibt ja irgendwie so eine Firma, habe ich neulich auch irgendwo gesehen, die bauen alles in Elektro um. Die haben einen Fiat 500, den alten Fiat 500 als Elektroauto umgebaut.
Bin ich selber mit schon gefahren, mit einem Mahle Industriemotor. Den hat er da hinten reingebaut, hat das Getriebe im zweiten Gang blockiert und hat diesen Mahle Motor mit 34 kW hinten einfach angeflanscht und hat dann sich eine Steuerung gebaut. Vorne war der Tank raus, der ist irgendwie an B-Qualität Tesla-Akkus gekommen. Also für ein Cinquecento reicht es noch, hat da ein paar reingemacht, ein paar Stacks und hat sich dann selber eine Steuerung programmiert, man höre und staune, die er mit seinem Smartphone oben ins Armaturenbrett steckt. Ja, also die Steuerung wird
durch. Das klingt aber jetzt auch nicht so, als würde er das homologisiert bekommen.
Doch.
Also echt, das war eine Zulassung?
Er hat den homologisiert gekriegt und hat auch ein Mustergutachten erstellen lassen.
Geil.
Der ganze Umbau hat 50.000 Euro gekostet.
Okay.
Ja, also ich sage ja, finanziell flexibel muss man da schon sein.
Kannst du einen Tesla und einen alten Beachbuggy gleichzeitig kaufen dann auch?
Naja, Tesla, die sind, glaube ich, noch nicht ganz so runter im Preis.
So, was frage ich mich denn, wenn ich mich frage?
Genau, also wie ist denn so mein normales Mobilitätsverhalten?
Ja, gucken wir mal auf mich. Ich wohne in Berlin-Tempelhof, ich arbeite, wenn ich fahre, arbeite ich in Potsdam-Babelsberg. Das sind pro Richtung vielleicht so 35 Kilometer, also 70 Kilometer am Tag. Da bin ich eigentlich mit fast jedem Fahrzeug schon reichweitentechnisch abgedeckt, ne?
Genau, und du kannst ja in Babelsberg sogar laden. Da gibt es eine Ladestation, die sogar durch Solarstrom gespeist wird.
Es ist halt die Frage, was der Rundfunk Berlin-Brandenburg dazu sagt, wenn ich meine Karre da einfach reinfahre und anklemme. Aber
genau, kann man ja verhandeln. Genau dafür hat er die aufgebaut.
Ach, okay.
Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe die mich mit eingeweiht.
Ja.
Und da hieß es, ja, damit unsere Mitarbeiter schon sehr früh mit umweltfreundlicher Elektromobilität ein Beispiel setzen können. Irgendwie so.
Aber um das funktioniert, ich weiß, ein Freund von mir wohnt im Wedding, arbeitet in Dreilinden bei eBay. Und eBay hat ja das komplette Dach mit Solarzellen gepflastert, hat vorne auf dem Parkplatz ohne Ende Ladesäulen stehen für die Mitarbeiter, für lau. Und der hat sich eine Renault Zoe gekauft, die ja auch eine aberwitzige Reichweite hat für so ein kleines
Ding. Inzwischen liegen die bei fast 300 Kilometern.
Ja. Und der sagt, er fährt halt immer mit dem Ding zur Arbeit, klemmt es da an und fährt dann mit einem vollen Auto zurück und hat eigentlich noch nie woanders laden müssen als auf Arbeit.
Genau. Und in diesem Falle gibt es sogar nicht mal Steuerzuschläge über geldwerter Vorteil.
Ja.
Das ist noch steuerfrei, sagt jedenfalls der Finanzminister. Das geht eben im Moment auch alles noch. Da sind ein paar sehr attraktive Fördermittel im Moment noch scharf. Also zum Beispiel eben, wenn man sich ein ganz neues Elektroauto kauft, dann kriegt man also fast 10.000 Euro dazu. Ja, das machen inzwischen sogar auch die Autoverkäufer, die sorgen dafür, dass das alles läuft. Also man hat gar keinen bürokratischen Aufwand.
Das heißt, was kostet denn so ein Zoe? Der kostet ja sowieso nur 25.000
Euro. Zoe gibt es gerade, da gibt es einen Modellwechsel, da gibt es jetzt wieder so eine abgedatete Version mit etwas größerem Akku und ein bisschen mehr Leistung.
Falls ihr das, wann auch immer ihr das gerade hört, jetzt bezieht sich auf Oktober 2020,
genau.
Da zeichnen wir das hier auf. Ja.
Genau, und jetzt gibt es eben Auslaufmodelle vom Zoe, da gibt es einen großen Händler hier, der bietet die im Moment für 99 Euro im Leasing an. Und das ist wirklich ein Knaller.
Will man das leasen oder will man das haben?
Also ich persönlich würde ein Elektroauto heute, Oktober 2020, leasen.
Ja, auch als Privatmann.
Auch als Privatmann. Vielleicht gibt es ja dann ein Finanzierungsmodell, was Leasing ähnlich ist. Können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Unterschied Leasing, Finanzierung.
Ja.
Die Technologie ist zwar so mittelprächtig ausgereift, kann man schon sagen. Aber es gibt eben immer noch Technologiesprünge. Der von dir vorhin erwähnte BMW i3, den gibt es schon seit, glaube ich, 2014 oder 2013 kam er raus. Die ersten Modelle, die fahren natürlich zum großen Teil heute noch, die haben durch Batteriealterung und eine, also noch recht alte Technologie, nicht mal mehr 100 Kilometer Reichweite.
Oh.
Und die aktuellen i3s, der i3 wird ja, obwohl er eigentlich schon mal abgesagt war, immer noch gebaut.
Okay, ich dachte, den gäbe es erst, siehste?
Ja. Nee, der wird immer noch gebaut, liegt jetzt bei über 300.
Ja.
Und der fängt an bei 38.000, nackig.
Ja, und dann willst du eine Leasingkarre haben, die du nach 3 Jahren zurückgeben kannst.
Denn du kannst, ich habe es gerade letztens mal beispielhaft gemacht, da bot ein Autohändler einen i3 der ersten Generation an für, ich glaube, 14.000, knapp 15.000 Euro.
Ja.
Also für ein 6 Jahre altes Auto noch fast den halben Neupreis zu nehmen, schon straff, und die Kiste ist faktisch unverkäuflich.
Ja,
denn wer will sich so ein verhältnismäßig hochpreisiges, gebrauchtes Fahrzeug, Elektrofahrzeug kaufen, was nicht mal 100 Kilometer schafft? Und die Batterielebensdauer ist, begrenzt, ne? Ja. Wenn man den heute kauft. Und das ist eben die große Sorge, dass A, eben die Batterie nicht lange halten, die muss man nicht haben. Also der Erstkäufer, wer heute ein neues Elektrofahrzeug kauft, der wird in seiner Nutzungszeit mit dem Akku klarkommen. Außerdem haben die 8 Jahre Garantie.
Ja, das ist auch, ich habe kürzlich auch, es gibt wie hieß denn der, ist ein Amerikaner mit dem deutschen Nachnamen, das ist so der Lithium-Batterie-Papst irgendwie, der hat irgendwie auch gesagt, ja, wir sind mittlerweile so weit, dass wir diese Dinger, wenn wir sie clever laden und entladen, praktisch verschleißfrei benutzen können.
Naja, aber gut, das will Batterie. Natürlich.
Das fand ich schon wirklich.
Das will dann auch in der Praxis umgesetzt sein.
Ja, klar.
Damit sind wir beim Laden.
Ja.
Nicht? Denn man kann ja in vielfältigster Art und Weise laden, entweder an seiner Küchensteckdose mit 230 Volt, dann ist man eben da 8 oder 12 Stunden dabei, seinen Kleinwagen aufzuladen, bis er dann wieder voll ist.
Ja, die einzige Chance, die ich, also wenn wir das über mich jetzt mal motivieren, also die einzige Chance, die ich hätte, wäre tatsächlich zu versuchen, das Ding bei mir vor die Haustür zu stellen und dann ein Kabel aus meiner Wohnung im dritten Stock runter zu legen. Wo dann morgens wahrscheinlich irgendeiner mit dem Seitenschneider dran vorbeigelaufen ist, weil er Spaß dran hat, Kabel durchzuknipsen.
Und dann tot daneben liegen.
Genau.
Strafe muss sein.
Das würde ich ihm gönnen. Genau.
Ja, aber das ist natürlich nicht praktikabel. Ja,
nee.
Es heißt immer, in den Ballungsräumen, da wäre natürlich die emissionsfreie Elektromobilität sehr wünschenswert. Zweifellos, glaube ich gerne. Ja, aber
kriegst die Karre ja nicht geladen. Täuscht der Eindruck, also mein Eindruck ist, dass Elektrofahrzeuge im Moment wirklich für Ballungsräume vermarktet werden, obwohl sie eigentlich auf dem Land wesentlich besser eingesetzt
Elektrofahrzeuge sind was für Häuslebauer, nicht?
Ja.
Die ihr Carport haben, wo eine Steckdose ist, dann fahren sie abends hin.
Vielleicht noch irgendwie 10 kW Solar auf dem Dach, dass du deinen eigenen Strom da reinkommst.
Genau.
Und die Karre auch noch als Speicher für nachts für die Waschmaschine.
Holger, das wird so auch kommen.
Ja.
Also dann müsste natürlich auch Stichwort Smart Grids, müsste natürlich die Netzbetreibergilde müsste sich dann eben auch mal vom Sessel erheben und die Smart Meter installieren und eben laden und entladen wirklich intelligent steuern.
Ja,
man könnte ja die Elektroautos, die deutsche Elektroautoflotte quasi als virtuellen Speicher benutzen.
Ja, natürlich.
Ja, da gibt es alle Möglichkeiten. Die sind natürlich im Moment noch theoretisch. Da muss dann auch der Elektroautofahrer muss natürlich für sich selber dann auch damit einverstanden sein, nicht?
Ja.
Dass unter Umständen auch mal einer aus seinem gerade vollgeladenen Elektroauto wieder Strom absaugt.
Ja.
Nicht? Der wird nicht 100% den Akku leeren.
Das wirst du ja, du wirst nach Hause kommen, wirst an deinem Tablet einstellen. Also heute kann ich auf 50% meines Stroms verzichten, beziehungsweise ich will morgen früh
noch 150 Kilometer reichen. Das ist alles noch Zukunft. Ja. Nicht? Also das ist zwar theoretisch schon im Werden und da gibt es auch irgendwelche Modellinseln im Netz, aber die Netze geben es ja ohnehin nicht her. Nicht? Wenn die Steigerungsraten, wenn die tatsächlich kommen, so wie es die Sonntagsredner alle wollen, da müssen die Netze aber massiv ausgebaut werden.
Naja, es wird ja nicht alles gleichzeitig geladen, oder? Ich meine, es tankt ja auch.
Die Gleichzeitigkeit, das ist ja so ein theoretischer Worst Case, den muss der Netzbetreiber natürlich immer im Auge haben. Er kann es in vielfältigster Art und Weise abpuffern.
Ja, stimmt, um 18 Uhr kommen alle nach Hause und so klemmen ihr Auto an.
Genau.
Und dann müsste dann eine intelligente Schaltung da sein, die sagt, nee, Schneidereit, du lädst erst ab 20 Uhr, Kessler, du lädst ab 19 Uhr.
Verstehe. Und so weit sind wir im Augenblick aber noch nicht. Und das ist durch die relativ geringe Zahl von Elektroautos auch noch kein Problem. Wobei, relativ geringe Zahl, wer heute in Berlin mit einem Elektroauto unterwegs ist und nachts eine Ladesäule sucht, der wird vielleicht auch eine finden, aber die sind alle belegt.
Die sind belegt mit Plug-in-Hybriden, die Leute sich kaufen, damit sie kostenlos an Ladesäulen
oder parken. Oder Elektroautos, die als Sharing-Modelle unterwegs sind und über Nacht aufgeladen werden. Also da setzt inzwischen schon ein echter Verteilkampf ein und wer nicht die eigene Steckdose zur Verfügung hat, sitzt unter Umständen auch mal mit einem leeren Akku da.
Das heißt, ich bin nicht reif für ein Elektroauto, weil ich in Berlin-Tempelhof wohne. Ich glaube, ich habe 4 Ladesäulen, muss aber jeweils 10, 15 Minuten laufen bis dahin. Ja, und da stehen halt tatsächlich immer Plug-in-Hybride.
Selbst wenn du
ich unterstelle, dass sie sowieso die ganze Zeit mit dem Verbrenner fahren und da nur stehen, weil sie es dürfen. Also,
irgend sowas wird sein, nicht? Also da muss noch ein bisschen was passieren und auch wenn es viele Leute nicht hören wollen, die Elektroautos als solche, also als Produkt, sind auf einem erfreulich hohen Niveau angekommen inzwischen. Nur die Elektromobilität, die ist eben in der Realität noch nicht so richtig angekommen. Sonntagsreden helfen da wenig. Ja, und die so viel zitierte mangelnde Lademöglichkeit, die existiert in der Realität wirklich. Egal wie viel tausend zusätzliche Ladesäulen gebaut werden.
Die dann ja auch teilweise nicht funktionieren, die teilweise inkompatibel mit irgendwas sind oder halt unfassbar teuren Strom verkaufen.
Naja, gut, okay. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen sich ins Thema reinarbeiten. Also man kann beispielsweise beim ADAC, kann man da sich so ein Strom-Abo kaufen.
Ja.
Das, weiß nicht, wie es heißt, ADAC-Strom-Abo. Da ist man dann, die haben so und so viele Stromanbieter quasi unter einer Haube und da ist man dann immer mit 30 oder 31 Cent dabei. Okay. Wenn man allerdings nur mal eben schnell und sich da einloggt mit seinem Smartphone, dann landet man bei Innogy. Innogy ist ein Anbieter, der den großen Automobilherstellern gehört, bei 70 Cent.
Ja, und das ist eigentlich eine Unverschämtheit.
Oder? Naja, also ist keine Unverschämtheit, ist der Markt.
Ja.
Der Markt gibt es im Augenblick her und jeder, der eine Ladesäule hinstellt, eine öffentliche Ladesäule, weiß jetzt schon, er verbrennt Geld.
Ja.
Ja, weil die Ladesäule ist erstens teuer, zweitens wartungsintensiv und mit den Strompreisen, die man heute für Ladestrom erzielt, ist das nicht refinanzierbar. Und deswegen sind alle sehr vorsichtig bei Neubau von Ladesäulen, weil es einfach teuer ist.
Ja, also die Zeit ist reif, aber nicht in der Stadt.
Genau. Das ist das ideale Pendlerfahrzeug. Ja. Nicht? So für mittlere Entfernungen idealerweise lädt man zu Hause und am Arbeitsplatz, reicht aber auch, wenn es nur zu Hause geht.
Ja. Was sagst du den Leuten mit der Reichweitenangst? Weil es gibt ja, ne, das beliebte, ja, aber was ist, wenn ich mal 800 Kilometer fahren will?
Naja, dann müssen
was man so einmal im Jahr macht.
Ja, dann müssen sie sich ein Auto leihen, ja, was das kann, ohne anzuhalten. Die Autos können heute schon, also 300 Kilometer können sie schon, wenn man jetzt nicht gerade noch einen Anhänger zieht, was sowieso nicht geht.
Dachlast haben sie keine alle.
Ja, weil Elektroautos werden nicht für Anhängerbetrieb freigegeben, also die Hersteller machen es eben nicht.
Ja, die wissen warum.
Ja, und das eine Auto für alles gibt es eben nicht mehr als Elektroauto.
Aber also sagst, dann sollen sie sich ein Auto leihen für die, ne? Dann gehst du halt zum Autoverleih und mietest dir für 14 Tage halt irgendwie so.
Es gibt ja auch noch andere Modelle, also vor schon, glaube ich, 10 Jahre fast her, die deutschen Wechselkennzeichen. Es wurden ja mal Wechselkennzeichen eingeführt, die es auch gibt. Und die Idee war eben, die Elektromobilität damit zu beflügeln. Da sollte dann das große Auto, also der weiß ich nicht, VW-Bus oder der Minivan, in dem die ganze Familie dann am Wochenende zu Oma fährt oder mal an die Ostsee, der steht, der muss natürlich bezahlt werden, versteuert, versichert, der steht in der Garage und mit dem gleichen Kennzeichen oder mit einem Teil des Kennzeichens kann man dann das zusätzlich erworbene Elektroauto oder einen Kleinwagen, mit dem Papa oder Mama ins Büro pendelt, dann eben bewegen, ohne es zusätzlich versichern und versteuern zu müssen.
Hauptsache, das andere bleibt währenddessen stehen.
Das muss dann auf Privatgrund.
Das ist eigentlich übrigens eine gute Idee. Ne?
Ja, und die wurde dann auch durchgesetzt. Allerdings, damals war Wolfgang Schäuble noch Finanzminister, der hat gesagt, nee, müssen beide Autos versteuert und versichert werden. Und da haben sich natürlich alle gefragt, Moment mal, muss also das eine Auto versichern und das andere Auto versichern, darf aber nur mit einem fahren. Okay, Wechselkennzeichen. Und wenn ich kein Wechselkennzeichen habe, dann muss
ein bisschen
ich,
mehr steuern.
Dann muss ich das eine Auto versichern und versteuern und das andere auch. Kostet also genauso viel. Wo liegt der Vorteil? Es gibt keinen.
Ja.
Ja? Und ich weiß nicht, wie viele Wechselkennzeichen heute draußen sind in Deutschland. Also wenn es mal eine vierstellige Zahl ist. Ne? Ja. Also das ist dann wieder was für Nerds.
Wenn was ich ja an Elektroautos eigentlich das auch noch Interessante finde, ist, die sind doch im Prinzip wartungsfrei, oder?
Nicht.
Nein.
Sie natürlich nicht.
Gut, ich muss.
Jede technische Maschine unterliegt dem Verschleiß.
Ja, aber ein Elektromotor, den kriege ich nicht verschleißt, bevor alle anderen Teile abgefallen sind.
Das ist
sind,
korrekt. Ne? Also das sind ja in der Regel bürstenlose Synchronmotoren, die also wirklich außer ihren Lagern, wo die Wellen drin sind, eben sonst nichts haben, nicht? Was irgendwie verschleißen kann. Es ist kein Ölwechsel fällig, es gibt kein Getriebe. Viele Leute sagen, ja, und die Bremsen, die verrosten natürlich, weil sie ja durch die Rekuperation ist so ein hohes Bremsmoment da. Man kann also quasi nur mit dem Fahrpedal fahren. Das ist übertrieben. Selbstverständlich gibt es Bremsen, alleine schon für die Zulassung. Ja, also der Gesetzgeber sieht vor, dass Bremsen im Fahrzeug verbaut werden müssen.
Ja, und gelegentlich braucht man auch tatsächlich mal Bremsen. Ich habe es gemerkt auch schon, als ich mit dem Elektroauto gefahren bin.
Und wer sich heute so ein Elektroauto anguckt, da sind nicht etwa Fahrradbremsen verbaut, sondern ganz normale, innenbelüftete Scheiben, die auch eine Leistung bringen. Also die existieren natürlich nach wie vor und verschleißen auch. Ähnlich auch Reifen. Ja, die Reifen durch die bei null Drehzahl anliegende hohen Drehmomente gehen die natürlich auch ein bisschen eher in die Knie als so ein normales Auto. Wobei das keine Größenordnung sind. Auf der anderen Seite gibt's, du hast vorhin den BMW i3 angesprochen, besonders rollwiderstandsoptimierte Reifendimensionen, Gummimischung-Dimensionen, die durch die geringe Zahl der Elektroautos natürlich noch selten ist und dadurch auch teuer. Aber das sind keine Größenordnung.
Aber letztendlich wäre das dann ja das perfekte Fahrzeug für mich, weil ne, ich bin der Typ, da fällt das Abgasrückführventil aus am Verbrenner und er fährt sofort in die nächste Fachwerkstatt und kriegt dann eine gepfefferte Rechnung. Also die 1.500 Euro, die ich einfach für diese blöde Reparatur bezahlt habe,
die
hätte ich nie bezahlen müssen,
Holger,
hätte ich ein Elektroauto.
Die Vollkostenrechnung müsste man wirklich mal machen, nicht? Und die ist nach dem, was ich so weiß, liegen Elektrofahrzeuge da durchaus vergleichbar mit Verbrennern. Allerdings taucht ja immer wieder die Frage auf, ein Elektrofahrzeug. Was fahren Sie denn da, Herr Kessler? Na, das und das. Oh, was kostet denn das? Was? So viel? Und wie weit kommt man damit? Ach, ist ja gar nicht so weit. Ja, und wie lange muss man damit fahren, bis es sich rechnet? Ja, nie. Es rechnet sich nie. Also man wird also
kein Auto rechnet sich jemals.
Es ist, das Elektroauto ist nicht etwa ein Sparmodell. Ja? Nur wenn man, vielleicht, wenn man immer gratis tankt, also oder lädt, dann könnte man sagen, okay, dadurch fallen die Kraftstoffkosten weg. Nicht, aber Kraftstoffkosten sind ja nicht der große Brocken
bei den Kosten. Der große Brocken sind die Reparaturen, also der Verschleiß.
Auch
oder?
Nicht. Auch nicht. Auch nicht. Der große Brocken ist der Wertverlust.
Okay.
Ja, du auch.
Ja, das meine ich mit kein Auto ist, rentiert sich jemals. Ja,
genau. Weil, wenn du ein neues Auto kaufst, irgendeins, du gehst hin und bezahlst an der Kasse schreibst den Scheck aus und fährst aus dem Schaufenster mit deinem neuen, eben zugelassenen Auto. In dem Augenblick, wo du da rausgefahren bist, hast du 15% dessen, was du eben bezahlt hast, verbrannt.
Ja,
weil dann ist es ein zugelassenes Gebrauchtfahrzeug und ist eben die berühmten 15%. Und das wird dann sukzessive mehr. In den ersten 3 Jahren hast du roundabout 45, 48, 50% des Neupreises hinter dir.
Ist das bei Elektroautos eigentlich ein bisschen besser? Ist der Wertverlust vielleicht geringer?
Das kann man im Augenblick noch nicht sagen. Jetzt aktuell, Oktober 2020, ist es so, pikanterweise, sind gebrauchte Elektroautos teurer als neue Elektroautos.
Was?
Ja. Weil die neuen Elektroautos natürlich immer noch die Förderung kriegen.
Ach so, wegen der Subventionierung, okay, ja.
Ja, und weil die zum Teil gar nicht lieferbar sind. Ja, also es gibt lange Lieferfristen.
Was, wie lange warte ich jetzt auf so einen ID3, so einen VW?
Na, ID3, den gibt's wohl, weil da haben sie eine ziemliche Masse auf Halde gebaut.
Ja.
Aber den will im Moment ja noch keiner, weil die Software noch nicht hundertprozentig ist. Ne? Naja, gut.
Okay, ja, also, nein, ich, also, das ist so, es, da können Kinder, wir uns auch mal, da könnte ich, ich glaube, da könnte ich stundenlang drüber ranten, diese Idee von, ja, das Auto der Zukunft ist kein Auto mehr, mobil mehr, sondern das ist ein Computer, der auch fahren kann und Konnektivität und ich denke mir immer so, geht mir doch mal mit dem ganzen Scheiß nicht auf den Keks, baut mir ein Ding, wo ein Elektromotor drin läuft, wo vorne ein Tacho ist, wo ich sehe, wie schnell ich fahre und noch eine Uhr, die mir sagt, wann
naja,
ich
wieder laden muss.
Aber dieser ganze andere Schnickschnack, das ist doch...
Also dieses Geschäftsmodell hat die Autoindustrie ja nun über 100 Jahre betrieben, ja, und die möchte es jetzt eben wechseln.
Ja.
Ja, und das neue Geschäftsmodell, können wir auch mal drüber philosophieren in einer anderen Sendung, das möchte eigentlich keiner haben, mal abgesehen von der Autoindustrie.
Ich schreibe auf Geschäftsmodelle.
Ja.
Würdest du dir ein Elektroauto kaufen?
Unter den jetzigen Bedingungen, unter denen ich gerade lebe, nicht. Allerdings spiele ich gerade mit der Idee, mir so ein Twizy zu kaufen. Ja, das ist ja mehr so eine Art
Überdachtes Motorrad.
Ja, ja. Also die große Variante, die ein bisschen schneller fährt, die gibt es inzwischen schon für 3.000, 5.000, 4.000 Euro gebraucht. Dann aber mit eigener Batterie. Das könnte mal Spaß machen, aber das wäre ein reines Spaßmobil. Und
wo würdest du denn laden? Du wohnst ja auch in der Stadt.
Nee, das würde ich dann in meinem Sommerhaus laden.
In der Scheune.
Da gibt es inzwischen die Möglichkeit, das war früher mal eine LPG-Anlage und da liegen 350 Ampere an. Also da könnte ich auch einen Tesla schnell laden. Ich könnte auch einen Supercharger dahin bauen, wenn ich wollte.
Also zum Spaß würdest du einen holen, zum Ernst noch nicht.
Nee, also da würde ich dann eben da meine täglichen Besorgungen mitmachen. Also das so, eben wie gesagt, auf dem Lande kann man damit glücklich werden.
Und die Innenstädte machen wir dann lieber autofrei.
Ganz autofrei, genau, das wäre konsequent. Denn letzten Endes ist das ja die Diskussion, dreht sich ja nicht um Verbrenner oder Schadstoffe oder Elektroautos, sondern die
schiere Masse.
Ist die schiere Masse, die Blechlawine muss kleiner werden. Und geht natürlich nicht mit 2,5 Tonnen schweren Elektro-SUVs. Ja. Ja, das ist eine komplette Fehlentwicklung. Wenn man es wirklich ernst meint mit einer zukunftsgerichteten individuellen Mobilität, dann findet die in den Ballungsräumen ohne die eigene vierrädrige Kiste statt.
Ja, Taxi, Sharing.
Ja, eben alles Mögliche. So nicht? Ja,
genau.
Oder ganz, ganz kleine Autos. Also
eben. So wie die Franzosen, die haben doch jetzt irgendwie so ein komisches, sieht aus wie eine Mütze.
Ja, sieht aus wie eine Mütze, fährt aber nur 45 und das ist auch nicht. Also
das ist auch so eine ganz komische Entwicklung. Jetzt schweifen wir wieder ab zum Ende der Sendung, aber ist mir egal. Was ist das eigentlich mit diesen Autos, die 45 km/h fahren können? Die gibt es schon immer. Die kommen irgendwie aus Frankreich, in Ligier hießen die, glaube ich. Ja,
die decken die Franzosen. Ligier deckt damit ein Segment ab, was im Moment nur noch mikroskopisch klein ist. Alte Herren haben, glaube ich, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Möglichkeit gehabt, mit ihrem Motorradführerschein Klasse 4 Autos zu fahren, die eben nicht mehr als, ich weiß die Regeln jetzt nicht, 250 Kubikzentimeter haben und die schneller als 45 fahren.
Klasse 4 ist, wo man, ich hatte Klasse 4, glaube ich.
Ja, aber das war
da durfte ich mit 16 80 Kubik fahren, glaube ich.
Das war Klasse 4. Ja, aber davor, es gab, also vor 1954, glaube ich, gab es auch eine Klasse 4 und damit durfte man auch 250 Kubikzentimeter Motorräder fahren, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Jedenfalls sind das Leute, die zwar diesen Motorradführerschein hatten, aber eben keinen Autoführerschein machen wollten und die wollten eben trotzdem nicht nass werden.
Man sagt Kartoffeln über Land transportieren.
Ja, irgendwie sowas. Und es gibt noch, glaube ich, noch 5 oder 8 in Deutschland, die eben immer noch Auto fahren in ihrem hohen Alter und eben so eine Kiste bewegen.
Ich habe das Gefühl, aber ich sehe die Dinger total oft.
Ja, ich glaube, das geht jetzt auch es gibt irgendeinen Motorradführerschein, da können 16-Jährige mitfahren. 16-Jährige dürfen dann auch schon Auto fahren mit diesen Gehhilfen, ne?
45 km/h. Das ist doch, meine Verschwörungstheorie ist ja, dass die Dinger nur deswegen 45 km/h fahren, also auch die 50 Kubik Roller auch nur deswegen 45 km/h fahren dürfen, weil wenn sie sinnvolle 60 km/h fahren dürfen, würde niemand mehr ein Auto kaufen, der in der Stadt wohnt.
Tja.
Was hältst du von dieser Verschwörungstheorie?
Interessante Theorie. Die meisten fahren ja 60, ne?
Andreas Kästner, vielen Dank. Das war der Omnibus. Danke fürs Mitfahren. Und wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns doch ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per Steady oder Patreon. Und die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt's schon die nächste Folge, allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.